Wir gehen weiter in unserer Predigtreihe, wir sind in den Seligpreisungen und ich möchte euch die sechste dieser acht Seligpreisungen lesen. Also wir sind über den Berg und ein Ende ist in Sicht. Das ist Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 8. Matthäus 5, Vers 8. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, es ist auch für einen Prediger ganz schön, in einer Predigtreihe zu sein. Man die Themen schon so auch von längerer Entfernung auf einen zumarschieren sieht, die dann eben in 3, 2, einer Woche dran sind. Und bei manchen Themen ist das voller Vorfreude und bei anderen Themen, ich würde sagen, mit einer gewissen Unsicherheit. Denkt, oh, was kommt da auf mich zu? Ich habe noch jetzt nicht die Zeit, mich da intensiv zu beschäftigen, weil da sind noch zwei andere Predigten davor, aber was kommt da? Und ich gestehe hiermit, dass diese Seligpreisung für mich dazugehört hat. Die ersten Seligpreisungen, die haben wir uns ja ausführlich angeschaut, die sind ja zunächst mal sozusagen aus dem Negativen formuliert. Selig sind die, die geistlich arm sind, die trauern über Sünde, die mit Sanftmut statt mit Ellenbogen vorangehen. Das fällt mir leichter, mich darauf einzulassen, sage ich so. Ja, meine geistliche Armut einzugestehen, dafür kenne ich mich gut genug. Da muss ich immer wieder neu hinkommen, wenn dann ich doch anfange, vielleicht mir was irgendwo drauf einzubilden. Aber im Prinzip ist das für mich nicht so ein weiter Sprung. Aber wenn ich dann vom reinen Herzen höre, weiß ich, wie es euch geht, und dann ist mein erster Gedanke, dafür kenne ich mich zu gut. Das ist irgendwie nichts für mich. Das ist was für irgendwelche einsamen Heiligen, die irgendwo auf dem Berg sitzen oder hinter Klostertüren oder wenigstens stundenlang beten, wo dann der Zyniker in mir sagt, die haben bestimmt keine kleinen Kinder und so weiter, müssen sich nicht um die Prospekte kümmern, dass die gefaltet werden. Die haben so einen heiligen Status erlangt, so ein ganz reines Herz und die werden dann auch noch von Gott mit irgendwelchen himmlischen Visionen belohnt. Ja, die werden Gott schauen. Ich denke dann, ich stehe doch noch ziemlich fest mit beiden Beinen auf der Erde, manchmal auch bis zum Knöcheln drin oder im Schlick oder wo auch immer. Ich kenne diesen Kreislauf, dass ich sündige, dass ich um Vergebung bitte, dass mir vergeben wird, dass ich aber dann wieder sündige und so weiter. Vielleicht bin ich hier der Einzige, aber ich habe dieses Stadium noch nicht erreicht, wo ich sage, das brauche ich nicht mehr. Und mit den himmlischen Visionen war das bisher auch noch nicht so, sagen wir, ausbaufähig. Das waren so meine ersten emotionalen Reaktionen auf diesen Text und vielleicht geht es dem einen oder anderen hier ähnlich. Und dann habe ich mich aber gefragt, meint Jesus nicht ganz was anderes? Sind seine Worte nicht viel alltagstauglicher als das? Sind sie nicht auch viel mehr im Alltag verankert? Ich habe Jesus nicht als weltfremden Träumer kennengelernt, der für die richtige, wahre Welt da draußen nicht zu gebrauchen ist. Und er will aus mir auch keinen machen. Und aus dir auch nicht. Ich habe ihn kennengelernt als einen, der mir nicht ein Verdammungsurteil zuruft. Sagt, du musst eigentlich so sein. Sondern seine frohe Botschaft, das Evangelium. Und ich bin im Graben und Kauen und Beten in diesem Wort zu der Überzeugung gekommen, das ist genau das. Das ist reines, kraftvolles Evangelium. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Jesus sagt, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Da ist vom Herzen die Rede, von Reinheit, da ist vom Schauen die Rede und das schauen wir uns an. Zunächst, was meint Jesus wenn er vom Herz redet. Manche ist das völlig klar, für manche vielleicht ist es neu. Also offensichtlich es leuchtet unmittelbar ein, er meint nicht einfach dieses Stück Gewebe, dieses Stück Organ, was jede Minute ungefähr 5 Liter Blut durch unseren Körper pumpt. Wenn wir so in unserer Umwelt von Herz reden, im übertragenen Sinn, dann meinen wir meistens die Gefühle, ne? Oder Sprache des Herzens oder so, oder die Intuition. Viele glauben, das steht in der Bibel, ist aber von kleinen Prinzen, wir sehen nur mit unserem Herzen gut. Da ist dieses intuitive Schauen gemeint. So, ich weiß, das ist ein Mensch, dem kann ich vertrauen oder besser nicht. Das ist so ein inneres Empfinden. Und ich glaube, wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann kann das mit gemeint sein, dann ist das mit drin, aber es geht weit darüber hinaus. Die Bibel beschreibt mit dem Herzen auch das Denken. Sagt Jesus zum Beispiel, ich habe jetzt nur etwas unfreundliche Beispiele hier, das ist aber keine Absicht. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, was denkt ihr so Böses in euren Herzen? Also nicht, ihr denkt nur mit dem Kopf, das wäre so vielleicht unsere, ihr müsst mal endlich mit eurem Herzen an die Sache rangehen, dann wird das alles viel leichter. Nein, was denkt ihr Böses in euren Herzen? Und da geht es also um das Denken. Und auch der Wille ist in der Bibel, in der Sprache der Bibel im Herzen verankert. Wenn Petrus zum Beispiel zu Hananias sagt in Apostelgeschichte 5, warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Ja, das ist also ein Plan, den er gefasst hat, nüchtern kalkuliert, natürlich aus seiner Gier heraus. Also eine Funktion des Willens. Der ganze Mensch, Verstand, Wille, Gefühl, damit kann man so die Persönlichkeit beschreiben, das meint die Bibel alles, wenn sie vom Herzen spricht. Und man könnte vielleicht sagen, das Herz ist so die Mitte der Person. Das ist mit all diesen Dimensionen der ganze Mensch. Und wenn Jesus vom reinen Herzen spricht, meint er also eine Reinheit, die tief ist, die umfassend ist, die die ganze Persönlichkeit umgreift, die eben auch nicht nur an der Oberfläche bleibt. Gerade dieser Text da mit den Schriftgelehrten und andere, der wird sehr deutlich, dieser Kontrast. Ihr seid, da streiten die über Speisegebote und Händewaschen und so und sagen, ihr seid äußerlich, rituell seid ihr rein, aber im Inneren, in eurem Herzen, sagt er dann, seid ihr unrein. Und da ist das Denken mit gemeint, da ist der Wille mit gemeint, die eben, man sagt dann Begierden, das ist ja eine Funktion des Willens. Also eine Reinheit, die den ganzen Menschen durchdringt, die ist hier gefragt. Und jetzt schauen wir aber erstmal, was sagt die Bibel über das Herz, das menschliche Herz. Da ist die Diagnose ziemlich eindeutig und ziemlich unerfreulich. Schon in 1. Mose 8 nach der Sintflut und kurz vorher wird das Gleiche gesagt, sagt Gott selbst, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist nicht böse von Jugend auf. Die werden nicht unschuldig geboren und dann irgendwann wird die Gesellschaft verdirbt uns. Dann fragt man sich, wer ist denn die Gesellschaft für eine mysteriöse Macht? Das sind auch wieder Menschen mit Herzen, die böse sind von Jugend auf. Oder Jeremia, Kapitel 17, Vers 9. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Das ist hier Luther, ja. Wer kann es ergründen? Keine sehr erfreuliche Diagnose. Oder vielleicht nochmal Matthäus 15. Da geht es genau um diese Händewaschen-Geschichte mit den Jüngern und den Schriftgelehrten. Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird nachher in die Grube ausgeleert? Ja, sagt Jesus. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Wenn das mein Sohn rauskriegt, dass Jesus so gesagt hat. Also das Herz so sehr ja, eine Mordgrube mitunter voller böser Gedanken. Wir können uns David anschauen. David, den legendären König des goldenen Zeitalters in Israel, den Mann nach dem Herzen Gottes, den großen Anbeter, Psalmdichter. Dieser Held wird mit dieser Gesalbte Gottes, Vorläufer von Christus, wird mit seiner eigenen Sünde konfrontiert durch den Propheten Nathan, und er vertuscht nicht, er verleugnet nicht, er verharmlost nicht, sondern er betet. Und was er betet? Psalm 51 haben wir dieses Gebet. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. David hat begriffen, das war nicht ein kleiner Fehltritt. Das war nicht ein Ausrutscher, kann ja mal passieren. Gut, Mord und Ehebruch. Nein, er hat begriffen, dass mit seinem Herzen etwas nicht stimmt. Mit ihm als Person, als ganzer Person, so wie er ist, ist er unannehmbar für Gott. So wie er ist, ist er unannehmbar für Gott. Sein ganzes Leben steht unter dem Gericht Gottes. Und nichts, was er tun kann, ändert seinen Status vor Gott. Wir sagen manchmal ein bisschen leichtfertig, Gott liebt dich so, wie du bist. Und das Erste, was die Bibel sagt, wenn wir vor Gott stehen, wir sind unannehmbar. Wenn Jesus sagt, dass nur die Menschen, die ein reines Herz haben, Gott sehen werden, dann ist das in der Tat zunächst mal eine niederschmetternde Botschaft. Und das war so ein bisschen diese Gefühle, die ich anfangs hatte. Wenn Jesus gesagt hätte, alle religiös Interessierten, alle, die sich für traditionelle Werte einsetzen, ja, Wahlkampf in Amerika oder so, da kommt man da weit mit, oder wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Da hätten wir irgendwie mitspielen können. Aber ein reines Herz, das ist jenseits unserer Möglichkeiten. Das ist wirklich zu viel verlangt, würden wir sagen. Aber es ist genau das, was gefordert ist, wollen wir dem heiligen Gott gegenübertreten. Wer darf auf des Herrn Berg gehen, fragt derselbe David in Psalm 24. Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Und warum sage ich dann, dieses Wort ist reines Evangelium? Weil es nicht irgendjemand sagt. Weil es nicht irgendein religiöses Prinzip ist, das einfach so dasteht, sondern der, der es sagt, der ist selber nicht nur der Bote, der ist auch die Botschaft, der ist auch der Weg, durch den Gott diese Spaltung überwindet. Es ist Jesus, der das sagt. Und er selber ist gekommen, um genau dieses zu lösen. Und was sagt er? In den Worten des Apostels Paulus, was dem Gesetz unmöglich war, du sollst ein reines Herz haben, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Das tat Gott, ihr Lieben. Das ist frohe Botschaft und deshalb gilt dann Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist gute Nachricht. Das tat Gott. Das ist, eigentlich könnte man das als Überschrift für das ganze Evangelium nennen. Das, was dem Gesetz unmöglich war, das, was uns unmöglich war, das tat Gott. Das ist das Evangelium. Und das hatten schon die Propheten angekündigt, dass Gott selbst die Initiative ergreifen würde. Bei Hesekiel, einem streckenweise ziemlich obskuren Buch, wenn man da so versucht durchzusteigen. Aber dann wird es glasklar, wenn Gott sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wann ist das geschehen? Wann geschieht das? Paulus gebraucht ein etwas anderes Bild, um die gleiche Realität zu beschreiben. Er sagt, er spricht dann vom alten Menschen. Das ist das, was Hesekiel hier meint, wenn er von dem steinernen Herzen spricht. Das ist unser ganzes sündiges Wesen, was Gott nicht sucht, was noch nicht mal gehorchen will. Dieses sündige Wesen, diesen alten Menschen, dieses steinerne Herz hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Mitgekreuzigt. Und dann, damit wir mit auferstehen zu einem neuen Leben mit Gott, für Gott. Und diese geistliche Realität hat Jesus geschaffen am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren. Da hat er den Weg gebahnt, da hat er unser altes Leben gekreuzigt, hat uns neues Leben geschenkt. Und zu uns kommt das, wir empfangen das da, wo wir Leben empfangen von Jesus, da wo wir von Neuem geboren werden. Das ist alles immer wieder die gleiche Sache, die mit etwas anderen Worten beschrieben wird. Und das ist der Kern der ganzen Botschaft. Wir haben dieses neue Leben bekommen. Im Neuen Testament ist der Ort dafür die Taufe. Und diese ganze Symbolik der Taufe drückt das aus. Mit begraben, das macht dann nur Sinn, wenn das jemand ist, der das im Glauben tut. Mit gegraben, ins Wasser gesenkt, ins Grab gelegt und dann mit auferstanden zu einem neuen Leben. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du neues Leben hast in Jesus Christus, dann hast du dieses neue Herz. Dann hast du dieses reine Herz, was er dir schenkt. Und wenn du das noch nicht erfahren hast, wenn du nie dich danach ausgestreckt hast, sagst, Jesus, ich brauche dein Leben, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Liebe, dann ist der beste Tag heute, das umzusetzen und diesen Schritt zu gehen und sagen, ja Jesus, ich komme zu dir. Und wir sind nachher gerne da und reden mit euch und beten mit dir und gehen mit dir gemeinsam in die Gegenwart von Jesus. Kannst du, das ist einfach ein Schritt im Gebet, zu sagen, ich brauche dieses neue Leben und ich will es haben. Und ich will das deutlich sagen, wenn wir heute beten, schaffe in mir Gott ein reines Herz, wie David. Ich hatte vorgeschlagen, dieses Lied zu singen, Create in me a clean heart. Ich finde es ein wunderschönes Lied, aber ich glaube, es bleibt unter unseren Möglichkeiten. Es ist ein Lied aus dem alten Bund. Ja, was kostbar ist, und ich kenne dieses Empfinden, was auch hinter diesem Lied steht, sehr gut, aber wir haben ein neues Herz empfangen in Christus. Und natürlich, ich kenne, und das habe ich am Anfang beschrieben, dieses Gefühl des Niedergeschlagenseins. Dieses, was ich, reines Herz, hat sich jemand in der Adresse geirrt, die Lieferung ist bei mir noch nicht angekommen. Und ich glaube, wenn ich mir selbst da den Puls fühle, sage, wie rein bin ich denn heute, dann gerate ich immer wieder in diese Grube, dann gerate ich immer wieder in Verdammnis, weil ich dann sehe, was ich alles nicht auf die Reihe kriege, wo ich wieder auf die Nase gefallen bin und so weiter. Aber ich höre, was Jesus mir sagt, und ich will euch Mut machen, das auch zu hören. Johannes 13, Vers 10, da ist die Fußwaschung, ihr kennt die Geschichte, die meisten von euch. Jesus, vor dem Abendmahl, nimmt er sich plötzlich die Schüssel und fängt an, seinen Jüngern die dreckigen Füße zu waschen. Es gibt ja Gemeinden, die das praktizieren, so als Sakrament. Und meine Vermutung ist, dass die dann immer besonders ausführlich baden vorher, weil das ja irgendwie unangenehm ist. Da war es überraschend. Und die Füße haben echt gestunken und Jesus fängt an, die zu schrubben. Und Petrus weigert sich und sagt, du wäschst mir die Füße, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Dann gehörst du nicht zu mir, wenn du dich nicht reinigen lässt von mir. Und Petrus, wie er so ist, sagt, ja, dann nicht nur die Füße, dann auch den Kopf und alles. Und dann sagt Jesus, wer gewaschen ist, der bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Also stellt euch vor, ihr lebt in einem Land, wo es sehr staubig ist und wo man in Sandalen rumläuft. Da hat man sich morgens gewaschen, geht dann irgendwo hin, muss sich dann trotzdem nochmal die Füße waschen, aber man muss nicht nochmal in die Badewanne oder so. Also wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und das sagt er über seine Jünger, das sagt er über uns. Und zwei Kapitel später sagt er es nochmal, damit wir es auch glauben, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die wird er wegnehmen, der Vater. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Und das liest man und denkt, oh weia, hoffentlich bringe ich Frucht, hoffentlich werde ich nicht weggenommen und so weiter. Und das ist ein Wort, was uns auch prüft, natürlich. Aber dann im nächsten Vers, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr seid schon rein, weil ihr das Wort Jesu gehört habt und geglaubt habt und es angenommen habt. Und deshalb spricht er euch an als Reine, als Heilige, als Geliebte Gottes. Als die, die sehr wohl annehmbar sind, weil der Sohn für euch bezahlt hat. Und deshalb, um Christi willen, liebt Gott jeden Menschen, wie er ist. Weil er nicht auf die Sünde sieht, sondern auf Jesu Gerechtigkeit. Und deshalb kann jeder zu ihm kommen. Aber es geht nicht einfach so, nach dem Motto, Gott nimmt dich an, wie du bist. Und die meisten Leute heute würden sagen, naja, aber alles andere will ich mir auch verbeten haben. Anders kriegst du mich nicht. Nein, Jesus nimmt dich an. Gott nimmt dich an, um Jesu willen. Noch ein Wort, auch von Johannes, diesmal aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Also wenn du das Gefühl hast, die Leute finden dich manchmal ein bisschen seltsam, weil du Christ bist, dann kann es kann daran liegen, dass du dich seltsam benimmst einfach, aber es kann genau daran liegen, dass du eben zu Gottes Kind bist. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Es geht es um die Zukunft. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm, Jesus, ähnlich gleich sein. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Hier ist die Verheißung, die wir gehört haben. Die werden Gott schauen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist nicht irgendeine mystische Erfahrung mal vor dem Frühstück gemeint, sondern da ist es gemeint, dass wir ihn in Herrlichkeit sehen werden. Und wir werden ihm gegenüberstehen und wir werden nicht zu einem Haufen Asche zerbröseln, weil wir sein werden wie er, rein. Und dann ist da auch die Herausforderung. Ein jeder, der solche Hoffnung hat, der reinigt sich selbst. Da ist also, das ist nicht aufgehoben. Wir haben den neuen Menschen angezogen, sagt Paulus, so legt nun ab die Werke, die vom alten Menschen sind und zieht an die Werke des neuen Menschen. Oder tötet die Werke, sagt er manchmal sogar. Und hier, ihr seid schon rein, darum reinigen wir uns. Deshalb, da wo neue Verunreinigungen kommen, da bringen wir sie Jesus. Also ich kann nicht diese Seligpreisung hören und sagen, prima, jetzt hat der Alexander mir meine gesamte Spannung, die ich da hatte und den ganzen Druck alles weggenommen, jetzt alles super und ich bin drin und jetzt muss ich mich um nichts mehr kümmern. Nein, wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich. Auf der Grundlage von all dem, was ich gesagt habe, strebe ich nach einem reinen Herzen, strecke mich danach aus, als etwas, was durchaus auch noch vor mir liegt. Ja, ich komme von dem her, was er mir geschenkt hat, und ich gehe zu dem hin, was er noch für mich hat. Selig, die reinen Herzen sind, heißt dann, selig alle, die ihr Herz offengelegt haben vor Gott. Das hatten wir schon mal bei der geistlichen Armut. Ja, komme ich mit leeren Händen. Die sich haben reinigen lassen. Und wenn da Schuld ist, die mir bewusst wird, dann lasse ich mich reinigen. Die alle eigenen Ambitionen ablegen. Alles, ich will jetzt aber was machen. Und der Mensch, der ohne Gott lebt, dem ist es ein Gräuel, dass er diese Gnade geschenkt bekommt. Und die Religionen auf dieser Welt sind ein Zeugnis davon und manche Tempel, die man besichtigen kann, zeigen, der natürliche Mensch möchte gerne etwas tun. Er möchte gerne selber sich das verdienen, damit er niemandem Dank und Ehre schuldig ist als sich selbst. Aber Jesus schenkt es uns. Und da müssen wir uns demütigen, um das anzunehmen. Und dann frage ich mich auch, wie wirkt sich denn diese Reinheit praktisch aus? Wo sieht man das denn? Und das ist, da meine ich jetzt nicht dieses Pulsfühlen, aber schon ein Fragen, was ist denn in mir drin? Wer bin ich denn, wenn mich keiner sieht? Wo wandern meine Gedanken hin, wenn ich so im Leerlauf rolle? Wo sind meine tiefsten Wünsche, Sehnsüchte? Inwieweit spiegeln meine Taten, meine Worte das wider, was in mir drin ist? Jesus hat uns gereinigt und er will uns reinigen von allem, was wir ihm bringen. Und mehr als das. Er ist nicht nur unsere Müllabfuhr oder unsere Waschanlage, sondern Jesus will unser Ein und Alles sein. Und das meine ich nicht in irgend so einem romantischen Sinn, wo man nicht genau weiß, was das eigentlich heißt. Man kann das ja singen, ne? Aber man weiß dann gar nicht, was heißt denn das jetzt morgen. Sondern ganz real, mein Alles, meine einzige Hoffnung. Der einzige, auf den ich setze. Nicht unter ferner Liefen, nicht noch ein Hobby, irgendwie auch noch ein bisschen Christ sein, sondern Jesus mit ganzem Herzen. Manchmal wird diese Sache mit dem reinen Herzen übersetzt, mit dem schönen alten Wort Einfalt, einfältig sein. Haben wir auch im alten Kirchenlied, mache mich hienieden, wie geht das, Matthias? Einfältig, innig und zufrieden oder so. Und das ist ein bisschen komisch, weil Einfalt, da denken wir an Einfaltspinsel oder sowas und an ziemlich unattraktive Sachen. Aber einfältig meint eigentlich was anderes. Es meint, dass auf ein Ziel fokussiert. Also vielfältig ist ja was Positives in unserer Kultur. Ich will euch mal dieses Blatt Papier zeigen. Ja, das ist vielfältig. Ja, da ist keine Linie drin, also da steht irgendwas drauf, das kann man auch noch lesen. Aber das ist, geht in alle Richtungen gleichzeitig sozusagen. Wenn du da draußen einen Papierflieger basteln willst, der wird nicht weit kommen. Ich werde das jetzt nicht mit dem Flieger demonstrieren, aber... Also wenn ihr an einfältig denkt, dann denkt nicht an den Dorftrottel, sondern dann denkt an eine klare Linie, die auf Jesus hin ausgerichtet ist. Sören Kierkegaard, ein dänischer Philosoph, hat gesagt, ein reines Herz, das ist eines zu wollen. Eines zu wollen, eine Sache. Und das ist dann natürlich noch die Sache, Frage, welche Sache? Also bist du ganz, ist dein Herz ganz auf Jesus ausgerichtet? Und wenn du das Gefühl hast, dass das nicht so ist, wenn du merkst, da sind so viele Wünsche, Ambitionen, die in dir irgendwie im Wettkampf stehen, dann möchte ich dich heute einladen, neu ans Kreuz zu kommen, neu Jesus zu sein. Du sollst mein Ein und Alles sein. Und ich will alles andere ablegen. Das heißt ja nicht, dass wir uns an nichts anderem freuen können, dass wir nichts anderes genießen können, aber wir genießen es im Danken Jesus gegenüber und letztlich zur Ehre Gottes. Dietrich Bonhoeffer soll heute das letzte Wort haben, der eine Bergpredigt-Auslegung erarbeitet hat zu dem Titel Nachfolge. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie sollen Gott schauen. Wer ist reinen Herzens? Allein der, der sein Herz Jesus ganz hingegeben hat, dass er allein darin herrsche, der sein Herz nicht befleckt durch eigenes Böses, aber auch nicht durch eigenes Gutes. Das reine Herz ist das einfältige Herz eines Kindes, das nicht weiß um Gut und Böse, das Herz Adams vor dem Fall, das Herz, in dem nicht das Gewissen, sondern Jesu Wille herrscht. Also auch das eigene Gute kann dann etwas sein, was ich vor mir hertrage. Gott schauen wird allein der, der in diesem Leben allein auf Jesus Christus gesehen hat, den Sohn Gottes. Amen.